Inforadio Podcast.
In 2 Wochen wird in Frankreich ein neuer Präsident gewählt. Im ersten Wahlgang wird wohl keiner die absolute Mehrheit erringen, sodass eine Entscheidung erst in der Stichwahl am 6. Mai fallen dürfte. Nicolas Sarkozy, der konservative Amtsinhaber, oder François Hollande, der sozialistische Kandidat, wer immer von diesen beiden gewinnt, für Deutschland ist diese Wahl sehr wichtig. Die beiden Länder stellen ein Drittel der europäischen Bevölkerung, erwirtschaften knapp die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes der Eurozone, steuern 36% zum Gemeinschaftshaushalt der EU bei, haben ein knappes Drittel der Stimmen im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs. Ohne diese beiden, am besten zusammen, geht gar nichts in der EU. Mein Gesprächspartner zum Thema ist Forschungsdirektor am Institut für internationale Beziehungen und Strategien IRIS in Paris, lehrt an verschiedenen Universitäten und ist ein langjähriger, ausgewiesener Experte für die deutsch-französischen Beziehungen. Von 1999 bis 2003 war er Leiter der Kulturabteilung an der französischen Botschaft in Berlin. Er ist Mitglied der Sozialistischen Partei und deutschlandpolitischer Berater des französischen Präsidentschaftskandidaten François Hollande. Soyez le bienvenu. Herzlich willkommen, Professor Jacques-Pierre Goujon.
Guten Tag.
Herr Professor Goujon, die Einleitung Ihres gerade erschienenen Buches trägt den Titel France-Allemagne, le défi. Le défi bedeutet übersetzt ins Deutsche sowohl Herausforderung als auch Kampfansage. Wie haben Sie es denn verstanden?
Also zurzeit erlebt die deutsch-französische Beziehung eine Krise, so sehe ich das jedenfalls. Also natürlich treffen sich die Partner, Kanzler und Staatspräsident regelmäßig. Das gehört einfach zur Geschichte der deutsch-französischen Beziehung. Aber man merkt zum Beispiel, dass in Frankreich zum ersten Mal seit langem antideutsche Stimmung festzustellen ist. Und wenn jemand wie ich natürlich also Deutschland mag und großen Wert auf die deutsch-französischen Beziehungen legt, ist es schon merkwürdig und ein bisschen peinlich.
Antideutsche Stimmungen, was meinen Sie konkret?
Also, dass einige Politiker, vor allem im linken Lager, ja, aber nicht nur, gegen die deutsche Politik in Europa, also man müsste eigentlich gegen die deutsche Europapolitik protestiert haben. Und dazu kommt, dass der amtierende Staatspräsident immer in der letzten Zeit im Wahlkampf Deutschland als Modell vorgestellt hat. Und obwohl die Deutschen, das habe ich auch sogar aus der Umgebung von wichtigen deutschen Politikern gehört, obwohl die Deutschen das gar nicht wollen. Das heißt also, er hat die deutsch-französischen Beziehungen instrumentalisiert. Und es ist wirklich ein Problem. Und mit meinen jungen Forschern so im Forschungsteam haben wir an diesem Thema gearbeitet. In der 5. Republik hat es so etwas noch nie gegeben, ja, dass ein Staatspräsident das deutsch-französische Verhältnis sich so eigenmacht und instrumentalisiert.
Na, Sie sagen instrumentalisiert, aber wenn er gute Argumente hat, hat er die nicht?
Ja, das würde ich so nicht sagen. Also er sagt, Deutschland soll für Frankreich ein Modell werden und daran sollen sich die französischen Reformen messen lassen. Ich glaube, dass das kontraproduktiv ist. Natürlich also hat Deutschland tatsächlich, und ich war noch damals an der französischen Botschaft in Berlin, mutige, tiefgreifende Reformen durchgeführt. Ja, ich denke zum Beispiel an die Reform des Wohlfahrtsstaates, war nicht einfach. Das hat sogar damals ein sozialdemokratischer Bundeskanzler durchgesetzt. Das muss man Deutschland also hoch anrechnen. Aber es gibt zurzeit auch eine Debatte in Deutschland selbst über das Ergebnis dieser Reformen, über die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit dieser Reformen, das muss man berücksichtigen. Also es geht nicht, wenn man ein Land so von heute auf morgen als Modell darstellt, vor allem wenn man davor dieses Land nicht besonders gepriesen hat. Also es gab wirklich Krisenzeiten. Ja, ich denke an die Union für das Mittelmeer zum Beispiel. Das war eine Krisenzeit zwischen Deutschland und Frankreich. Ja, die hat es gegeben 2007, 2008.
Sie haben ja im Grunde die Schröderschen Reformen angesprochen. Sarkozy bezeichnet Gerhard Schröder als den Vater des deutschen Wirtschaftswunders und diese Reformen haben ja in der Tat etwas bewirkt. Schröder trifft sich übrigens nicht mit dem Sozialisten Hollande, weil der damals mit Oskar Lafontaine zusammengearbeitet hat. Aber der Kern dieses Schröder-Phänomens ist interessant, finde ich, für Hollande. Ein Sozialdemokrat setzt konservative politische Reformen durch. Besser kann er das wahrscheinlich, einfacher als zum Beispiel eine unionsgeführte Bundesregierung, ja, denn da hätte natürlich die SPD ordentlich Dampf gemacht, auch auf der Straße. Kann es sein, dass François Hollande den Gerhard Schröder Frankreichs spielen muss?
Nein, das glaube ich nicht. Also eins hat er gesagt und ich glaube, in Deutschland kommt das jetzt rüber. Am Anfang hat er ein Problem damit. Er will auch eine Sparpolitik führen. Nicht, dass man denkt, also er ist nur da, um Geld auszugeben. Und in den deutschen Medien ist er am Anfang des Wahlkampfes so dargestellt worden. Das ist eine Fehleinschätzung. Also er sagt, er will zwar das Wachstum ankurbeln, eine neue Wirtschaftspolitik führen. Neue Ausgaben sind zum Beispiel im Bildungsbereich vorgesehen, aber 2017, ja, soll Frankreich einen ausgeglichenen Haushalt haben, was der amtierende Staatspräsident bis jetzt nicht geschafft hat.
Ja, das ist aber auch sehr ehrgeizig gerechnet, was er da macht, wenn er pro Jahr mit bis zu 2,5% Wachstum rechnet. Nur mal als Beispiel, im Moment für dieses Jahr werden 0,5% erwartet. Übrigens, weil Sie sagen, antideutsche Töne. Ich meine, Sie sagten ja, das kommt aus dem linken Lager. Das kam vor allen Dingen in der Anfangsphase des Wahlkampfes von den Sozialisten. Also ich will nur mal ein Beispiel sagen, Hubert Vedrine. Unter Föderalismus in Europa verstünden die Franzosen, dass die Schulden vergemeinschaftet werden und Deutschland mehr zahlen muss. Mhm. Denkt Hollande so?
Nein. Also zunächst muss man sagen, dass diese Leute in der Minderheit sind. Also die Sprüche hat es gegeben, ja, das will niemand bestreiten. Ja, aber wirklich, die sind in der Minderheit. Und Hollande hat sogar also in mehreren Reden gesagt, also ihm liegt die deutsch-französische Freundschaft sehr am Herzen. Aber es wird eine Änderung geben, dass jetzt wieder ein Gleichgewicht hergestellt wird zwischen Deutschland und Frankreich. Was heute nicht der Fall ist. Und das gehört auch zu den Problemen, die beide Länder zusammen haben. Man hat immer mehr den Eindruck, dass Deutschland, und das sieht man bei den Beschlüssen des Europarates zum Beispiel, ja, dann eine dominierende Rolle spielt. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Es ist ein Ungleichgewicht festzustellen.
Naja, liegt das möglicherweise daran, dass Frankreich zwar auf der einen Seite die ökonomische Überlegenheit Deutschland akzeptiert, aber nicht akzeptieren kann, dass die Deutschen jetzt plötzlich eine politische Führungsrolle übernehmen, also wie zum Beispiel in der Euro-Krise, denn diese Führungsrolle hat natürlich immer Frankreich für sich beansprucht. Die Grande Nation, die Exception Française, die Ausnahme Frankreich, wie de Gaulle das ja immer genannt hat.
Also die ältere Generation hat dieses Problem gehabt und teilweise immer noch. Aber ich glaube, das gilt nicht mehr für die jüngere Generation von Politikern. Die sind jetzt anders. Ich glaube, dass diese neue Generation einsieht, dass Deutschland vor allem nach der Einigung eine politische Rolle spielen kann und spielen soll eigentlich. Das ist sogar eine gefragte Rolle. Aber in der letzten Zeit war wirklich das Paar Sarkozy-Merkel sehr zu Ungunsten des Staatspräsidenten Sarkozy. Gut, es ist klar, also er hatte die Präsidentschaftswahn im Kopf. Das heißt, also er wollte nicht richtig verhandeln. Ja, er wollte keine Ärger. Aber ich kenne andere Vertreter aus anderen Ländern, die einfach sagen, gut, es ist doch unglaublich, wie zum Beispiel der letzte Vertrag, nämlich der Fiskalpakt, deutsche Inspiration ist. Und das schockiert viele.
Ja, wobei mich interessieren würde, ob wir da sozusagen eine stellvertretende Angriffsfläche nur sind, wir Deutschen, wenn ich das mal so kollektiv sagen kann, oder ob dahinter steckt, und Sie schreiben das ja auch in Ihrem Buch, diese Abwehr gegen dieses Deutschland als Modell kommt ja auch aus einer Angst Frankreichs vor Deklassierung. Also ja, führt Frankreich jetzt sozusagen die Debatte um die Abstiegsängste, die in Deutschland im Zusammenhang und vor der Agenda 2010 auch geführt wurde?
Ja, Sie haben recht, das gehört zum Thema. Ja, das ist ein Themenkomplex. Und es stimmt schon, dass seit 2005, 2006 die Entkoppelung, also im wirtschaftlichen Bereich vor allem, nicht nur, ja, zwischen Deutschland und Frankreich stattgefunden hat. Und das versuche ich also in meinem Buch nachzuweisen. Auf der einen Seite haben Sie es mit einem Deutschland zu tun, das jetzt ein neues Verhältnis zur Macht hat, ja, und das ist für mich nicht negativ besetzt, es ist so. Und auf der anderen Seite haben Sie ein anderes Land, nämlich Frankreich, das immer an Überlegenheit gewöhnt war und jetzt sich in einer Abstiegsspirale befindet. Und deshalb also entstehen Ängste Und wenn man sieht, dass das Nachbarland also besser abschneidet und dann also eine größere politische und diplomatische Rolle spielt, dann kann das natürlich also einigen Angst einflößen.
Dann sprechen wir doch über die wirtschaftliche Lage. Die Arbeitslosigkeit stieg in der Amtszeit Sarkozys auf über 10%. Mhm. Er verweist darauf, dass Deutschland das einzige europäische Land sei, in dem die Arbeitslosigkeit sinkt. Damit hat er recht. Ja. Die Staatsverschuldung ist um 500 Milliarden Euro gestiegen in seiner Amtszeit. Und Frankreich exportiert um 70 Milliarden Euro weniger, als es besonders aus Deutschland importiert. Das nennt man in Deutschland, Sie kennen die Diskussion, Wettbewerbsfähigkeit. Was sind die Gründe für diese mangelnde Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs?
Zunächst glaube ich, dass Frankreich nicht genug über kleinere und mittlere Unternehmen verfügt. Und das gehört wirklich zum Problem. Ich würde sogar sagen, dass hier fängt es an. Das heißt, in Deutschland gibt es eine Politik, vor allem eine sogenannte Industriepolitik, die diese kleinen und mittleren Unternehmen wirklich unterstützt. Nicht nur auf Bundesebene, das ist mehr auf Landesebene. Das konnte ich damals näher untersuchen und das finde ich interessant. Und das hat es in Frankreich nicht gegeben. Das hat nicht nur mit dem amtierenden Präsidenten etwas zu tun, ja. Das sind 20 Jahre hier, ja. Das hätte man also wirklich früher anpacken müssen. Das ist das eine. Das zweite ist, Deutschland hat sich viel mehr für andere Kontinente, für Schwellenländer interessiert. Ich denke zum Beispiel an China. Da ist die deutsche Wirtschaft sehr, sehr präsent. Also nicht nur die deutsche Wirtschaft, auch die deutsche Politik. Ja. Ich war selbst Gast da in Shanghai, wo ich einen Vortrag gehalten habe und ich konnte dann beobachten, wie stark die deutsche Präsenz ist. Das hat Frankreich vernachlässigt. Und dasselbe könnte man über Brasilien, über Indien sagen. Es ist ein Problem. Und das rächt sich jetzt.
Auf der anderen Seite, Frankreich könnte doch eigentlich stolz sein auf seine Großunternehmen. Also 35 von ihnen zählen zu den 500 umsatzstärksten Konzernen der Welt. Und viele erwirtschaften eben Teile dieses großen Gewinns, den sie erzielen, im Ausland. Ja. Und sowohl Sarkozy als auch Hollande wollen also die Konzerne stärker besteuern. Gibt es da in Frankreich eine Öffentlichkeit, die sozusagen eine wirtschaftsferne Kultur hat entstehen lassen?
Also zunächst möchte ich sagen, dass zwar die großen Gewinne von diesen Großunternehmen ausgehen, aber, und das hat also letztes Jahr eine Untersuchung sehr genau gezeigt, ja, der Großteil der Arbeitsplätze ist auf die kleinen und mittleren Unternehmen zurückzuführen. Ja, das heißt, das sind die Unternehmen, die nach wie vor einstellen und viel mehr als die Großunternehmen. Das ist das eine. Das zweite ist wirtschaftsferne Kultur. Gut, ich glaube schon, dass man nicht dasselbe Verhältnis zur Wirtschaft hat in Frankreich wie in Deutschland. Damals ist es mir aufgefallen, als ich in Berlin war, die Beziehung zwischen dem politischen Milieu und der Wirtschaftselite, ja, ist viel fließender in Deutschland als in Frankreich. In Frankreich besteht nach wie vor diese Skepsis, ja, gegenüber der Welt des Reichtums, der Großunternehmen. Es bleibt vorhanden und nicht nur im linken Lager, das gibt es auch im rechten Lager.
Daraus erklärt sich ja auch, dass sowohl eben, wie ich sagte, Hollande als auch Sarkozy ihr Heil darin sehen, die Großunternehmen kräftiger zu besteuern.
Ja, und das kommt gut an, also das ist sogar beliebt.
Ja, ein anderer Grund für die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit wird natürlich diskutiert und der bezieht sich auf das Thema Lohnkosten. Mhm. François Hollande bestreitet als Sozialist natürlich, dass die Lohnkosten diese Rolle spielen. Tatsache ist, dass sie in Frankreich in den letzten 10 Jahren deutlich gestiegen sind und Deutschland. Und das ist zum Beispiel etwas, was von Sarkozys Partei, der UMP, ja mit Bewunderung gesehen wird, dass also Deutschland die Lohnkosten in den vergangenen 10 Jahren so gezügelt hat. Also wird Hollande, sollte er ins Amt kommen, an den gesetzlichen Mindestlohn rangehen und auch an die 35-Stunden-Woche, die ja in Frankreich gilt?
Nein, ich glaube also, dass er hat sogar öffentlich gesagt, dass es so bleibt. Ja, aber Sie haben recht, wenn man das Thema Lohnkosten also vernünftig ansprechen will, ja, muss man gestehen, dass das eine Rolle spielt natürlich bei der Wettbewerbsfähigkeit. Aber wenn man das nuanciert sieht, muss man ganz genau unterscheiden. Generell sind die Lohnkosten in Frankreich tatsächlich höher als in Deutschland. Aber nicht in der Industrie. Das habe ich mir ganz genau angesehen letzte Woche noch. Die Lohnkosten in der deutschen Industrie und in der französischen Industrie sind auf demselben Niveau. Und in der Industrie steht vor allem Deutschland ganz oben. Deshalb also muss man diese Debatte, auch wenn sie mit berücksichtigt werden muss, nuancierter sehen.
Aber was heißt das denn, also wenn man das nuancierter sehen muss? Was heißt das konkret? Ich meine, Hollande sagt also, die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs liegt nicht an den höheren französischen Lohnkosten, sondern an einer falschen Spezialisierung der französischen Unternehmen auf Waren eben mittlerer Qualität. Und gerade in diesem industriellen Bereich in den letzten 10 Jahren sind 750.000 industrielle Arbeitsplätze weggefallen. Was ist der Grund dafür?
Ja, ich glaube, es hat keine industrielle Strategie gegeben. Ich hatte also vor 3 Wochen auch ein Arbeitsessen mit Vertretern der Arbeitgeberverbände. Es ist interessant, ja, sogar sie sehen ein, dass es in Frankreich seit 10, 15 Jahren keine industrielle Strategie gegeben hat, bei der man Prioritäten hätte setzen können. Und ich glaube, in Deutschland, vor allem auf Landesebene, gibt es diese Strategien. Und leider hat das Frankreich vermisst.
Naja, es hat im Grunde keiner ein Konzept dafür, also wie man diesen Prozess aufhalten soll, ist das richtig?
Ja, das ist, und man sieht, also eins sieht man ein, nämlich Dienstleistungen können den Verlust der Arbeitsplätze in der Industrie nicht ausgleichen. Das wird also problematisch. Deshalb also hat Hollande zum Beispiel dafür plädiert, dass die Besteuerung der Unternehmen je nach Größe verschieden sein soll. Für ganz kleine Unternehmen zum Beispiel, ja, soll das viel niedriger sein als für mittlere und natürlich größere.
Naja, dieses Thema Lohnkosten, ich muss darauf nochmal insistieren, ist ja nicht so ganz abwegig. Also man kann das zwar negieren und sagen, nee, hat also keine Rolle gespielt, aber die Tatsachen sprechen doch, jedenfalls was Deutschland angeht, dafür.
Also was mich betrifft, so will ich auf keinen Fall sagen, dass es keine Rolle gespielt hat. Es hat eine Rolle gespielt, aber nicht die zentrale Rolle, die man ihnen zuweisen möchte. Eins ist auch interessant, ja, mir ist aufgefallen, dass in den 2 letzten Jahren, das heißt also 2011, 2012, die Löhne in Deutschland jetzt steigen, ja, und zwar mehr als in Frankreich. Das heißt also, es ändert sich schnell.
Ja klar, wenn gut verdient wird, dann wird auch verteilt, nicht? Das ist ein alter Grundsatz. Alles, was verteilt wird, muss vorher erwirtschaftet werden. Das Problem ist, dass die französischen Unternehmen es offenbar nicht erwirtschaften.
Ja, und es gab auch keine Strategie für den Außenhandel. Das ist auch wichtig. Ja, das heißt also, ich habe auch beobachten können, wie schon seit 15, 20 Jahren die deutschen Unternehmen, ja, so, und auch die kleinen, mittleren Unternehmen, sich für China, sich für Brasilien interessiert haben, sich für Indien, für Afrika jetzt, ja, ich war neulich in Dakar, das ist mir aufgefallen. Und da haben vielleicht die französischen Unternehmen verschlafen.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle heute Professor Jacques-Pierre Goujon aus Paris, deutschlandpolitischer Berater des Präsidentschaftskandidaten der französischen Sozialisten, François Hollande. Herr Professor Goujon, die Notwendigkeit von Reformen ist ja evident. Deshalb gibt es ja diese heftige Debatte in Frankreich. Sarkozy wollte den Anteil der Staatsausgaben am Bruttoinlandsprodukt von damals 54% auf 50% senken. Jetzt sind es über 56%. Also nur mal zum Vergleich, Deutschland liegt 2010, lag es bei 46,6%, also 10% darunter. Und auch Hollande sagt, naja, also von 56 müssen wir wieder weg, aber natürlich will er nicht auf 46 runter. Also Frankreich ist eines der Länder mit den höchsten Staatsausgaben der Welt. Wie will das Land davon wegkommen?
Ja, also Sie haben recht, das gehört zu den Problemen, aber keiner der beiden Kandidaten will sich genau festlegen, weil die Erwartungen auch groß sind. Ja.
Von wem? Also was heißt das?
Ja, dass zum Beispiel einige sagen, es ist nicht genug im Bildungssektor investiert worden. Und das sieht man, wenn sie also in Frankreich unterwegs sind und sich die Universitäten oder Schulen oder Gymnasien ansehen, dann denken die Leute, das kann nicht wahr sein, ja, weil vor, was weiß ich, 30 Jahren Frankreich auf seine Schulen Schulpolitik, Universitätspolitik sehr stolz war. Das heißt also, in solchen Bereichen ist viel vernachlässigt worden. Es ist ein Nachholbedarf vorhanden und das muss man berücksichtigen. Das heißt also, beide Kandidaten sagen, wir müssen von diesen hohen staatlichen Ausgaben weg. Aber gut, das ist nicht die erste Priorität.
Ja. Naja, Hollande will 60.000 neue Lehrer einstellen. Also ich meine, das ist auch ein Thema natürlich in Deutschland. Aber wenn dort also, wie Sie ja damit andeuten, gespart wird, wo wird denn das Geld ausgegeben? Also wie muss man das verstehen, dass Frankreich eben so hohe Staatsausgaben hat?
Das liegt vor allem nicht nur, vor allem daran, dass bei den Gebietskörperschaften, ja, Großstädten, Regionen, Departements, also nicht genug reformiert worden ist in der letzten Zeit. Das sagen sogar Experten aus beiden Lagern. Das heißt, sie haben jetzt in Frankreich zu viele Ebenen, Verwaltungsebenen. Und der Durchschnittsfranzose blickt selbst nicht durch. Denken Sie an die Kommunen, an die Gemeinden. Und jetzt gibt es Gemeindenvereine und darüber noch Großstädte. Also das ist für die meisten Franzosen nicht durchschaubar. Ja.
Und Sarkozy hat es auch nicht geschafft, da zu reformieren.
Nein, weil es also natürlich viele Interessen gibt. Ja. Ja. Aber gut, das muss für jeden Kandidaten eine Priorität sein. Dass also, und Hollande hat selbst gesagt, gut, Lehrer werden eingestellt, aber das bedeutet nicht, dass mehr Beamte eingesetzt werden, ja, eingestellt werden. Das heißt, es wird anderswo angespart, ja, in anderen Ministerien.
Hollande, Sie haben das gesagt, bekennt sich ja zur Haushaltskonsolidierung. Ob er das mit seinem Konzept erreichen kann, ist eine andere Geschichte. Fürchtet denn die Sozialistische Partei die sozialen und gesellschaftlichen Konsequenzen eines wirklich klaren Konsolidierungskurses, denn immerhin steht sie ja ordentlich unter Druck, beispielsweise der Linksfront unter deren Kandidaten Mélenchon.
Ja, Sie haben recht, das spielt natürlich eine Rolle. Es gibt eine politische Konstellation, die den sozialistischen Kandidaten unter Druck setzt. Aber dazu gehört vielmehr, glaube ich, auch die Feststellung von vielen Franzosen, dass in der letzten Zeit mehr eine ungerechte Politik geführt wurde zugunsten der sogenannten Reichen. Ich will das nicht pauschal beurteilen, ja, das wäre natürlich nicht sehr wissenschaftlich, aber wenn Sie sich ganz genau die Steuerpolitik der Amtszeit von Nicolas Sarkozy ansehen, sogar rechte Abgeordnete haben das gesagt, dann muss man feststellen, dass ein Teil der französischen Gesellschaft daran verdient gewonnen hat und der andere Teil verloren hat. Ja?
Hollande will ja zum Beispiel wieder, dass die Leute mit 62 in Rente gehen können. Sarkozy hatte ja mit vielen Schmerzen 60 durchgesetzt. Mhm. Hat es eigentlich in der sozialistischen Partei keine Debatte gegeben über den dritten Weg der Sozialdemokratie? Ich habe nämlich ein Zitat von Ihnen gefunden aus einer Diskussion bei der Friedrich-Ebert-Stiftung hier in Berlin aus dem Jahre 2000, wo Sie gesagt haben, ja, das ist das Konzept. Der passive Wohlfahrtsstaat muss in einen aktiven Wohlfahrtsstaat umgewandelt werden. Ja. Also mit anderen Worten, ist diese Debatte an den französischen Sozialisten vorbeigegangen?
Nein, ich glaube nicht, dass die Sozialisten das nicht wollen. Also für einen aktiven Sozialstaat sind die meisten. Das bedeutet aber nicht, dass die Ärmeren immer ärmer werden sollen. Ja, dass zum Beispiel in einigen Regionen oder in eigenen Vierteln, Stadtvierteln, sogar in Paris, jetzt die ganze Jugend aufgegeben wird. Man sagt, gut, also lieber sollten wir uns dann auf andere Viertel konzentrieren oder das geht nicht. Und deshalb also muss mehr für Fortbildung, Bildung und auch Arbeitslosenfortbildung investiert werden.
Ja, Frankreich hat ja nicht so ein System der dualen Ausbildung, also Schule und Betrieb wie Deutschland. Und dann gibt's natürlich zusätzlich das Problem, dass durch den Mindestlohn viele Jugendliche nicht eingestellt werden, weil die Betriebe sagen, wenn die nicht gut sind, werden wir nicht mehr los.
Ja, also wir haben ein Problem der Qualifizierung. Das stimmt, weil unser Berufsschulsystem nicht gut genug ist. Also im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel. Ja, und es gibt diese Tradition des Warnsystems nicht. Und beide Kandidaten, das ist interessant übrigens, ja, das ist fast eine Kompromissformulierung, aber beide Kandidaten haben sich darauf geeinigt, dass mehr für die Berufsbildung gemacht werden muss. Das ist wirklich eine Schwäche in Frankreich.
Herr Professor Goujon, Hollande ist ja, wird beschrieben jedenfalls, als ein Mann ohne Regierungserfahrung, normal bis zur Belanglosigkeit. Wie kommt es, dass er den in den Umfragen zwar jetzt nicht mehr im ersten Wahlgang, aber im zweiten noch deutlich vor Sarkozy liegt?
Also ich glaube, es liegt daran, dass Frankreich in der letzten Zeit einen Mentalitätswandel erlebt hat. Das sehe ich so. Also früher war das so, bevor jemand Präsident wurde, musste er viele Wahlschlappen erlebt haben. Ja, muss er viele Wahlkämpfe geführt haben. Und also eigentlich stimmt das also für Chirac, für Mitterrand. Die haben alle um den Job hart gekämpft. Und jetzt sehen die Franzosen, vor allem die jüngere Generation, sieht ein, dass in anderen Ländern, ich denke zum Beispiel an Großbritannien, aber auch teilweise an Deutschland, dass man jüngere Politiker braucht. Und Sarkozy war der Erste, der zum ersten Mal Präsidentschaftskandidat war 2007 und er hat gewonnen. Das heißt, es ist wirklich ein Mentalitätswandel festzustellen. Und jetzt, um auf Hollande zurückzukommen, Sie haben recht, wenn Sie sagen, er hat keine Regierungserfahrung in dem Sinne, dass er bis jetzt nie Minister gewesen ist. Aber das sehen die Leute jetzt nicht mehr als Hindernis. Das war vor 20, 30 Jahren anders.
Ja, vielleicht liegt es natürlich, oder mit Sicherheit liegt es natürlich auch an Sarkozy, also an dessen schlechtem Image und das Programm, das er am Donnerstag vorgestellt hat. Kann ich mir vorstellen, dass die Franzosen da sagen, ach, der hat viel erzählt, aber er hat es eben nicht geschafft, er hat es nicht durchgesetzt.
Ja, und vor allem, also er wiederholt sich, denn 2007 hat er fast dasselbe Programm vorgestellt. Natürlich gibt es ein paar Änderungen, aber gut, die wichtigsten Maßnahmen, die hätte er also in den 5 Jahren schon treffen können. Man denkt an die innere Sicherheit zum Beispiel. Das kommt wieder, aber gut, das war schon 2007 da. Und ich glaube, das finden die Leute ein bisschen langweilig, ja.
Innere Sicherheit ist natürlich ein Punkt, bei dem er eben in der Tat punkten kann als ehemaliger Innenminister. Und da ist Hollande ja jetzt nicht so besonders hervorgetreten, hat natürlich auch ideologische Probleme, was das angeht. Haben eigentlich denn doch die Morde von Toulouse und Montauban Sarkozy genutzt?
Ja, teilweise schon, weil er als Staatspräsident auftreten konnte, ja. Und das mögen die natürlich die Franzosen. Die brauchen einen Staatspräsidenten, der dann für Sicherheit sorgt, der sich schützt und so weiter. Und diese Rolle hat er dann in dieser Zeit gespielt, ja. Aber ich glaube, das sieht man jetzt an den Meinungsumfragen. Ja, es gibt eine Meinungsumfrage, die Hollande noch vorne sieht, eine andere, also im ersten Wahlgang jetzt, ja. Das hat ihm geholfen, aber ich würde sagen wenig eigentlich, denn man merkt, wirtschaftspolitische und sozialpolitische Themen stehen wieder im Vordergrund.
Das heißt also, das Thema Einwanderung spielt nicht so eine große Rolle.
Nein. Genauso wie die Sicherheit. Die Sicherheitspolitik ist zwar ein zentrales Thema, aber, und das ist interessant, die Linke hatte, es stimmt, ja, vor 10, 15 Jahren ein Problem mit diesem Thema. Ja, Sicherheit, das war ein sogenanntes rechtes Thema. Jetzt ist es nicht mehr so. Sie haben also wirklich linke Innenminister gehabt, ja, die wirklich eine Repressionspolitik geführt haben. Und jetzt hat der Großteil der Sozialisten gar kein Problem, also mit einer Sicherheitspolitik. Nicht nur natürlich eine vorgreifende Rolle spielt, sondern auch repressive Maßnahmen treffen muss, wenn sie gehen muss.
Ist denn die momentane Taktik von Sarkozy und Hollande, jeder fischt erstmal am Rand, also Hollande bei der Linksfront und Sarkozy am rechten Rand bei Marine Le Pen und ihrem Front National, und im zweiten Wahlgang, da bemühen sie sich dann alle um die Mitte?
Ja, das ist schon richtig. Das hat es immer gegeben. Also es gibt den Spruch für jeden Wahlkampfexperten, man muss zunächst sein Lager um sich haben. Und im zweiten Wahlgang öffnet man sich. Das ist wirklich die Strategie. Das hat also Mitterrand immer gelobt, ja, als Strategie. Und das machen jetzt alle.
Ich möchte zurückkommen auf die deutsch-französischen Beziehungen. Also die programmatischen Ankündigungen von Monsieur Hollande klingen ja anders als der Satz im gemeinsamen Interview mit Sigmar Gabriel. Da sagt Hollande, ich würde mit ihr gut zusammenarbeiten, also mit Frau Merkel. Ich möchte keine Missstimmung mit Frau Merkel. Als sein deutschlandpolitischer Berater, was raten Sie ihm?
Ja, also ich glaube, also eins ist sicher, wenn er am 7. Mai der neue Präsident ist, muss er mit Frau Merkel arbeiten. Sie ist Bundeskanzlerin. Ja,
ja, und beide haben ja schon die Flugbereitschaft bestellt. Der erste Besuch soll nach Deutschland gehen.
Ja. Gut, also und natürlich also sind die Beziehungen zu Herrn Gabriel, zur SPD sehr, sehr gut. Und das muss auch so bleiben, ja. Aber als Staatspräsident, ja, muss er mit einer konservativen Bundeskanzlerin zusammenarbeiten. Und das hat er dann sofort eingesehen. Das heißt, ohne die beiden kann es nichts geben in der EU-Politik. Deshalb wird sich jeder bemühen, da bin ich ganz sicher.
Ja, können Sie dann zum Beispiel die Berliner Befürchtungen zerstreuen, also dass Deutschland bei so wichtigen Dingen wie dem Fiskalpakt, er hat gesagt, den will er neu verhandeln, plötzlich ohne den wichtigen Partner Frankreich dasteht?
Ja, also zunächst ist er natürlich dazu bereit, mit Deutschland zu diskutieren, das ist das Mindeste. Und es geht nicht darum, den jetzigen Vertrag auf den Kopf zu stellen. Es geht vor allem darum, das hat er auch gesagt, dass man den ergänzt. Und so viel ich weiß, hat Frau Merkel ihrer Umgebung angedeutet, dass man auch mehr für Wachstum und Beschäftigung machen sollte. Das heißt also auch in Deutschland, ja, auch in der CDU ist ein Meinungswandel festzustellen. Ja. Das heißt also, ich glaube schon, dass mit solchen Zugeständnissen die beiden eine Kompromisslösung finden werden.
Wird Frankreich den Fiskalpakt ratifizieren?
Also in der jetzigen Form nicht.
Aha. Ja. Das ist doch dann aber der Casus Belli sozusagen.
Nein. Denn also das sogar der jetzige amtierende Präsident hat gesagt, gut, okay, er will erst abwarten, ja, weil die Abgeordnetenversammlung ist nicht mehr tagt.
Aber glauben Sie denn im Ernst, der würde nochmal neu verhandelt, weil Frankreich das will?
Neu verhandeln heißt nicht, wie gesagt, dass man alles auf den Kopf stellt, dass man also alles vernichtet, was es gibt, ja. Auf keinen Fall. Es geht vor allem darum, dass man das ergänzt. Ja? Und wenn man sich diesen Text ansieht, ja, muss man feststellen, dass alle Punkte über Defizit, über Verschuldung wirklich sehr präzise sind. Daran wird niemand etwas rühren wollen. Aber wenn es um Beschäftigung und Wachstum geht, im zweiten Teil, ganz am Ende, ja, ist nichts da. Also gar keine Zahlen, gar keine Prioritäten. Nur der Satz, man will die Arbeitslosigkeit der Jugend bekämpfen. Also wer ist dagegen? Das heißt also, es geht nicht darum, dass man das auf den Kopf stellt, aber eine Ergänzung mit vielleicht einem Zusatzprotokoll über Wachstum und Beschäftigung. Und das will auch die SPD in Deutschland. Und soviel ich weiß, kann Frau Merkel, also kann der Bundestag ohne die Zustimmung der SPD den Vertrag gar nicht ratifizieren.
Da wollen wir jetzt mal nicht drüber spekulieren, ob die Union einfach die SPD zwingt, dass sie zustimmen muss, denn sie kann sich natürlich nicht erlauben, nicht zuzustimmen. Aber das ist jetzt ein deutsch-internes Problem. Ja. Reden wir über Frankreich, über die Rolle, die ein von einem sozialistischen Präsidenten regiertes Frankreich spielen würde. Also eines, das nicht gleichberechtigt mit Deutschland den europäischen Motor bildet, zum Beispiel wäre ja eine Möglichkeit, sondern sich zum Anführer einer ökonomisch, darf man das mal so abfällig sagen, abgehängten Südliga macht. Also das wäre in der Tat ein für Deutschland gefährliches Frankreich, weil Deutschland ja schon jetzt in der EU und insbesondere auch in der Europäischen Zentralbank eigentlich immer wieder, immer stärker in einer Minderheitenposition ist.
Ich glaube, in Frankreich will das keiner, dass Frankreich sich wirklich also an die Spitze einer Südliga stellt. Aber es wird ein neues, gleichgewichtiges Verhältnis zu Deutschland geben müssen. Und ich glaube, unter uns, dass konservative Diplomaten sogar davon ausgehen, weil sie wirklich den Eindruck haben, ja, Sarkozy wegen Wahlkampf vor allem, ja, dann also wirklich sehr viele Zugeständnisse gemacht hat. In seiner nächsten Umgebung sagt er, das bekommt man zu Ohren, sagt er sogar, ja, das muss es so sein, weil ich das also vor den Wahlen erledigt haben wollte. Ja.
Insgesamt, Herr Professor Goujon, ist doch eigentlich das Bild, das sich die Franzosen von Deutschland machen und umgekehrt sehr gut. Also da kann man sich eigentlich überhaupt nicht beklagen. Keiner sieht den anderen als eine Bedrohung an. Auf der anderen Seite sagen Sie, die zentrale Frage sei momentan in diesem deutsch-französischen Verhältnis Rivalité ou Komplementarité, also Rivalität oder wachsende Entsprechung, Ergänzung. Wie beantworten Sie denn diese Frage?
Also zunächst gebe ich Ihnen recht, also keines der beiden Länder sieht das andere als Bedrohung. Das ist das eine. Aber was sich geändert hat, ist das Deutschlandbild in Frankreich und vor allem, also das ist dann vielleicht besorgniserregender, das Frankreich-Bild in Deutschland. Das habe ich also ganz genau untersucht. Also in Deutschland setze ich immer das Frankreich-Bild durch, ein Land im Abstieg. Das sieht man also in der Presse, das sieht man sogar bei Fernsehsendungen.
Das sehen doch die Franzosen vor allen Dingen selbst.
Ja, ja, das ist schon ein Thema. Und das ist sehr wichtig, ja, weil es zu einer Deklassierung Frankreichs gekommen ist. Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, aber nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen. Das heißt also, das verändert das Bild von Frankreich selbst, ja, und das verändert das Frankreich-Bild in Deutschland. Und das Deutschland-Bild in Frankreich ist jetzt dann mehr das Bild einer Dominanz, aber ist nicht unbedingt negativ. Es ist das Land, das es in Europa am besten geht. Und damit will Deutschland auch mehr Einfluss in der Europapolitik zum Beispiel. Ja.
Pierre Nora, der Historiker und große Verleger, Verlagshaus Gallimard, sagt, ihm scheine der Wille zur Abgrenzung beider Nationen stärker zu sein als der Wille zur Annäherung, was er als gravierend und besorgniserregend bezeichnet. Wie sehen Sie das?
Ja, den Trend gibt es tatsächlich, ja, und das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Leute den Eindruck haben, Europa schütze nicht. Und deshalb also spielt dieses Thema, wie es Ihnen bestimmt aufgefallen ist, auch eine Rolle in unserem Wahlkampf. Das heißt, die Leute sind nicht mehr bereit, ein Europa zu akzeptieren, von dem sie gar nicht wissen, wer es regiert, sondern sie erwarten mehr eine schützende Rolle Europas. Und deshalb haben sich die beiden Kandidaten dafür ausgesprochen. Man muss auf jeden Fall vermeiden, dass es zu Konfrontation kommt, dass man auf andere Länder entweder neidisch herabblickt. Die Gefahr besteht schon.
Sarkozy oder Hollande, wer wird denn im zweiten Wahlgang am 6. Mai das Rennen machen? Also Sarkozy vertraut ja, wie er sagt, auf eine besondere Dynamik zwischen den beiden Wahlgängen.
Ja, diese Dynamik hat er auch für den ersten Wahlgang entwickelt, das kann niemand bestreiten, aber ihm fehlen die Wählerreserven, wie man das auf Französisch sagt. Das heißt also, Hollande könnte auf die Wähler der Linksfront zurückgreifen, weil fast 80% dieser Wähler jetzt schon sagen, sie werden für den zweiten Wahlgang Hollande wählen, weil sie Sarkozy nicht mehr als Staatspräsidenten haben wollen. Im rechten Lager ist das schon schwieriger, weil ein Teil der Zentristen zum Beispiel Sarkozy nicht wählen wollen.
Herr Professor Goujon, merci bien für dieses Gespräch.
Bitteschön.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der deutschlandpolitische Berater des sozialistischen Präsidentschaftskandidaten François Hollande, der Pariser Professor Jacques-Pierre Goujon. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben. Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest.